Das Glemseck 101 ist das größte markenunabhängige Motorradfestival Europas. Über 50.000 Besuchende an 3 Tagen und Anfang September ist es wieder soweit. Seit 2006 gibt es das Ganze. Wie es dazu kam, wie man das Ganze organisiert und was straffällige Täter damit zu tun haben und wie sie das Ganze bereichern, erklärt uns niemand Geringeres als der Cheforganisator Steffen Hofmann selbst. Also einschalten, viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Frisch und aktuell mit einer neuen Folge Gasgeflüster und wir sind absolut zeitgemäß im Moment. Nachdem wir hier letztes Mal schon irgendwie die Nitro Olympics oder wie sie heißen quasi angeteasert haben, geht es in der heutigen Folge, so viel kann ich schon verkünden, um ein ganz, ganz besonderes anstehendes Event, das wahrscheinlich alle Motorradfahrer da draußen schon mal zumindest gehört haben sollten. Was es damit auf sich hat, habt ihr vielleicht schon im Intro gehört. Jetzt hat mich Michel gerade durcheinander gebracht, weil seine Kamera kurz einen Aussetzer gemacht hat. Aber ist überhaupt kein Problem, denn ich spiele den Ball zu ihm rüber nach Darmstadt, um ihn zu grüßen aus seinem Motorradmuseum. Michel, wie geht's dir? Schön, dich wiederzusehen.
Ja, hallo Jan, ich freue mich auch, dich zu sehen und nicht nur du bist kurz verwirrt, sondern mir geht es genauso. Mein AirPods-Kopfhörer haben sich wieder mal kurz disconnected, deswegen habe ich jetzt auch nur die Hälfte dessen verstanden, was du in deiner kleinen Anmoderation erzählt hast. Also du merkst es hier, Chaos, auch die Stimme ist noch nicht ganz geölt, aber das bringt mich direkt zum Gast, der bei uns am Stammtisch sitzt, der ein ganz besonderes ist, uns wieder Einblicke geben wird in eine Welt, die ich so auf diese Art und Weise zwar schon mal besucht habe, aber keine Ahnung habe von dem, was im Hintergrund nötig ist, um sie zu organisieren und um das größte markenunabhängige Motorradfestival Europas zu organisieren. Kenner der Szene werden jetzt schon wissen, es geht um das Glemseck 101 und die meisten draußen werden aber nicht wissen, wer die Person ist, die sich hinter dem Festival versteckt, beziehungsweise die verantwortliche Person. Denn es ist natürlich nicht nur eine Person, die das ganze Festival stemmt. Und damit begrüße ich am Gasgeflüster-Stammtisch Steffen Hofmann, Hauptverantwortlicher des Glemseck 101. Und jetzt nochmal der Verweis auf die Stimme. Schön, dass du dir die Zeit überhaupt genommen hast, denn du bist schwer erkältet und deine Stimmbänder angeschlagen. Dementsprechend herzlich willkommen und ich freue mich auf die Stunde mit dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch bei euch zu sein. Bin gespannt auf eure Fragen und genieße sogar mal für eine Stunde rauszukommen aus meinem, wie soll ich sagen, Universum, um mal mit anderen Menschen zu sprechen, auch wenn es wieder um Glemseck 101 geht.
Es geht um Glemseck 101, damit hast du natürlich absolut recht, aber Michael hat es ja schon gesagt, wer dahinter steckt, ist für die meisten wahrscheinlich Neuland. Und damit wir nicht nur das Event reden, sondern auch wissen, mit wem wir es da zu tun haben, würden wir dich natürlich bitten, wie bist du dazu gekommen? Fährst du selbst Motorrad? Wie ist dieser Nagel im Kopf vielleicht auch entstanden, dieses ganze Event auf die Beine zu stellen? Deswegen stell dich gerne einmal ein bisschen vor, dass wir mehr über die Person hinter dem Namen Steffen Hofmann wissen.
Das Glemseck 101 gibt es seit 2006. Ich selber bin in Berührung damit seit 2017. Seitdem bin ich Geschäftsführer der Glemseck GmbH. Und früher war das eine städtische Veranstaltung in Kooperation mit der Glemseck GmbH, mit dem Hotel hier. Und die Stadt ist dann ausgestiegen 2019 und unterstützt uns noch sehr. Aber wir schultern das seitdem alleine. Und damit quasi wurde der bei mir zugespielt und seit 2019 bin ich hauptverantwortlich für das Event. Und genau, gehe jetzt quasi mit in die 19. Runde. Freue mich drauf. Ja, komme aus Leonberg, habe 3 Kinder. Ich wohne unweit von hier entfernt. Also ich höre das Event von zu Hause, ich sehe es nicht. Aber bin nah genug dran und gleichzeitig weit genug weg.
Wunderbar. Also du hast die Verbindung, also die räumliche Verbindung zum Festival schon angesprochen und auch so leicht schon angedeutet, wie es dazu kam, dass du da jetzt in dieser Rolle des Hauptverantwortlichen bist. Was uns aber natürlich brennend interessiert und das geht natürlich unseren Zuhörenden genauso und das ist auch das, was Jan mit der Nagel im Kopf Aussage versucht hat, so ein bisschen rauszukitzeln. Das Thema Motorrad und Motorradveranstaltung ist ja grundsätzlich ein sehr, sehr spezielles und man braucht ja in der Regel eine gewisse Vorprägung oder Vorgeschichte, die dazu führt, dass man sich mit solchen Themen beschäftigt und auseinandersetzt. Und von unserer Seite daher immer am Anfang die Frage an unsere Gäste: Wie sieht es denn bei dir aus? Gibt es eine Motorrad-Vorgeschichte? Fährst du selber Motorrad? Wie steht es denn mit deiner, ich sag mal, jugendlichen Vergangenheit? Haben da Zweiräder schon irgendeine Rolle gespielt?
Ein Lichtblick, den ich geben kann, ist, ich bin mit 17 mal gestürzt, ne, und habe seitdem das Thema Motorrad hinter mir gelassen tatsächlich, ja. Und wurde erst wieder neu damit konfrontiert, als ich eben hier vor der Wahl stand, dieses Event zu machen. Aber aktuell fahre ich kein Motorrad, steht aber auf der Agenda für, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Das ist sehr vernünftig, aber jetzt hast du uns natürlich trotzdem neugierig gemacht, wie kam es denn dazu mit diesem Sturz 17? Das ist natürlich die Sturm- und Drangzeit. War es eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Schnapsidee oder war es, wie soll man sagen, eher eine Story, die einen Genfaktor hat? Wie kam es dazu?
Ich glaube, das ist verjährt, oder? Also ein Kumpel hatte eben eine 125er und wir waren eben wild und jung und irgendwo auf Feldwegen unterwegs und er hat uns ab und zu mal fahren lassen, ne? Und dann hat man halt immer mehr ausprobiert und irgendwann hat es mich gelegt. Stand dann erstmal ein bisschen unter Schock. Meinen Eltern habe ich es nicht erzählt, aber seitdem habe ich tatsächlich die Finger davon gelassen.
Okay, also auch ohne Führerschein und ganz klassisch, also Raudi, in Anführungsstrichen, jugendlicher Raudi, da die Feldwege in Leonberg im Schwäbischen unsicher gemacht und dann aber Lektionen in Anführungsstrichen gelernt, die ganze Geschichte sogar noch an den Tisch gekehrt. Witzig. Also haben deine Eltern das dann irgendwann mal mitbekommen, dass das passiert ist? Hast du die Bombe mal platzen lassen?
Bis heute nicht, wissen nur meine engsten Freunde. Sollten meine Eltern den Podcast hören, dann mal schauen, ob das noch ein Nachspiel hat.
Eine wichtige Frage: Der Freund, der dir das Motorrad geliehen hat, seid ihr danach noch Freunde gewesen?
Er war sauer. Wir haben das auch irgendwie miteinander gedealt, die Kratzer. Wir haben uns auf dem Klassentreffen neulich erst wieder getroffen, nach 25 Jahren. Vor zwei Jahren war das. Da war das zum Glück kein Thema mehr. Wir nehmen alles gut.
Gott sei Dank. Aber dann kommen wir jetzt zu dem Event. Wir haben es jetzt schon mal gesagt, Glamzag 101. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war mir nie so hundertprozentig sicher, ob es nicht irgendwie auch Glamzag 101 heißt. Weil ich glaube, dieses 101 kommt ja irgendwie aus den USA mit irgendwie, ich glaube, so Grundlage. Aber genau das ist das, was wir heute klären müssen, Licht ins Dunkle bringen. Deswegen, sag uns einmal, was hat das mit dem Namen auf sich und was ist das Glamzag 101 überhaupt für alle, die davon bisher noch nie gehört haben?
Ja, viele assoziieren da dieses 1 gegen 1 mit, ne, was bei uns auf der Achtelmeile natürlich passiert, 1 gegen 1 Sprintrennen. Aber tatsächlich kommt die 101 aufgrund des Geburtsjahres des Hotel Glamzags. Also als das erste Mal Glamzag 101 an den Start ging, war das Hotel Glamzag 101 Jahre alt. Und aus dem Grund hat man einfach diese 101 genommen, um einen guten Namen zu haben, und hat sich dann quasi bis heute so etabliert, kann man aber auch sehr gut eben anwenden, 101, 1 gegen 1.
Okay, also damit ist ja quasi der Ursprung geklärt und schließt sich aber für mich dann direkt die Frage an, ist dieser 101-jährige Geburtstag, dieses Jubiläum auch der Grund gewesen für diese Veranstaltung? Also was war denn die Motivation dahinter, überhaupt irgendwas auf die Beine zu stellen? Denn so ein Festival und vor allen Dingen in Verbindung mit einem Achtelmeilerin, das stammt man ja nicht einfach so aus dem Boden.
Ursprünglich war es geplant als Präventionsveranstaltung für junge Motorradfahrer. Die Sprints gab es am Anfang noch gar nicht. Die kamen später dazu mit dem, dass das Event immer mehr gewachsen ist. Und
Okay. Also die Sprintrennen haben wir angesprochen, wir haben das Thema Prävention angesprochen. Ich habe vorhin auch schon mal erwähnt, dass das Glamzag jetzt inzwischen die größte markenunabhängige Motorradveranstaltung ist, die es so gibt. Ich war selber schon dort, aber ich habe natürlich auch, wie man das heutzutage so macht, die KI angeschmissen und mal so ein bisschen mir versucht ausgeben zu lassen, was da um das Glamzag 101 eigentlich alles passiert und was die Veranstaltung ausmacht. Und die Antwort ist, es ist das Europas größte markenunabhängige Motorrad und jetzt kommt's, Rocker Festival in Leonberg bei Stuttgart. Wir hatten jetzt, also wir haben das Rocker-Festival von der KI, wir haben das Sprintrennen, das du angedeutet hast, wir haben die Prävention, die angedeutet wurde. Und was ich auch gesehen habe, jetzt bei dem kommenden Event gibt es eine, ich glaube, eine Boogie-Woogie-Show, es gibt Live-Musik. Da stellt sich für mich ja auch so ein bisschen die Frage, was ist denn das Glemseck 101 heute eigentlich? Also ist es ein Festival? Ist es ein Motorrad-Community-Event? Ist es eine Rennveranstaltung? Ist es ein Rocker-Festival? Wie identifiziert oder wie definiert ihr denn das Glemseck 101?
Also im Prinzip ist es all das, außer ein Rocker-Festival, kann ich sagen. Wir sind eher mit Rockabilly verbandelt. Wir spielen das auch auf unseren Live-Bühnen und assoziieren damit eher diesen Lifestyle, ne? Also dieses lockere, verrückte, ausgiebige. Glemseck 101 ist eine Mischung aus einem Festival mit ganz klarem Festival-Charakter, mit Live-Bands, mit Party bis in die Abendstunden, mit einer coolen Community, mit vielen Leuten, die ja auch übernachten. Dann hat es sicherlich auch Elemente einer Messe. Also es gibt einfach unglaublich viele Aussteller, über 100 Aussteller, die sich hier präsentieren. Die allermeisten großen Motorradmarken sind da, aber auch viele Customer, viele Umbauer, viele Klamottenhersteller, Gastro natürlich. All das ist eben da. Und dann eben dieses Alleinstellungsmerkmal, die Achtelmeile. Gesperrte Straße, Tribüne wird aufgebaut und dann in ganz verschiedenen Sprintklassen von Amateurklassen, für die man sich offiziell bewerben kann als Amateurschrauber, bis hin zu richtigen Profiklassen, Sprint International oder reine Markensprints. Das ist so das Drumherum. Auch Probefahrten, die angeboten werden, die man in Anspruch nehmen kann. Also eine Mischung aus vielem. Was sicherlich einmalig ist, ist der Fakt, dass man mit seinem Motorrad aufs Gelände fahren darf. Also so eine Veranstaltung würde heute in Deutschland, glaube ich, nirgends mehr genehmigt werden, wenn man sie aus dem Boden stampfen wollte. Wir haben so eine Art Bestandsschutz, weil wir da auch sehr sicher fahren. Wir legen da hohen Wert auf Sicherheit. Und das Schöne ist, die spielen mit, die Besucher. Also die kommen, die fahren im Schritttempo durch, teilweise in Flipflops und cooler Aufmachung. Aber es funktioniert miteinander und wir hoffen, dass es weiterhin so friedlich bleibt, damit wir das weiter so zelebrieren können.
Das ist, du hast jetzt schon ganz, ganz viel, ich nenne es mal Kanonenfutter sozusagen gegeben. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen sollen, aber du hast so Sachen genannt wie Messe, wie Rennen und so weiter. Vielleicht nochmal, um weiter den Leuten, die das noch nicht so kennen, ich war leider Gottes selbst noch nie da, einen Eindruck zu geben, wie läuft das denn Ganze ab? Wann sind die Rennen? Was ist da zwischenzeitlich? Also führ uns vielleicht mal durch. Ich habe gesehen, das geht ja immer über 3 Tage, von Freitag bis Sonntag. Das heißt, wenn man sich das komplette Event geben möchte, wann reist man da an? Was passiert am Freitag? Was passiert am Samstag? Was passiert am Sonntag? Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen durch den Programmablauf führen von so einem klassischen Glemseck 101 Wochenende.
Sehr gerne. Am besten reist man Freitag mittags an. Dann kann man in Ruhe sein Zelt aufbauen oder sein Wohnmobil abstellen. Und ab 18 Uhr geht es offiziell los. Da öffnet die Händlermeile. Man kann sich alles Mögliche eben anschauen, was dort geboten wird. Viele Händler machen auch an ihrem Stand verschiedene Programme. Dann beginnen die Konzerte und ich sage jetzt mal das Partyleben. Es gibt eine Hauptbühne mit Konzerten, aber auch viele kleine Ecken, wo es sich lohnt hinzugehen. Kleine Bars, die dort öffnen, kleine Livebands, die in einer Ecke spielen. Samstag geht es los ab 12 Uhr mit dem sogenannten Eröffnungssprint auf der Achtelmeile und dann fahren wir bis in die Dunkelheit verschiedene Sprintrennen. Am Sonntag gibt es einen Motorradgottesdienst, der hier von der Kirche veranstaltet wird und eben weitere Sprintrennen und das Ganze endet dann am Sonntag um 18 Uhr.
Damit die Leute...
Samstagabend sind natürlich auch nochmal Konzerte, also die gleiche Szenerie wie am Freitag eben auch.
Also du hast jetzt ja gerade beschrieben, ein wirklich buntes Programm für alle, was dabei. Du hast erwähnt, es gibt die Möglichkeit, Zelte aufzustellen, dort zu campen etc. Und ich hatte jetzt auch schon mehrmals eingestreut, dass es das größte markenunabhängige Event in Europa ist. Vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen mal da Zahlen dranhängen, damit die Zuhörenden sich vorstellen können, in was für einem Rahmen das da überhaupt abgeht. Ne? Also ich war ja schon dort und ich kenne das und ich bin immer wieder überrascht, wie das organisatorisch in der Ecke überhaupt möglich ist. Denn das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Rahmen, den wir mit beschreiben können, wie die Location geartet ist. Ne? Das ist ja ein besonderes Setup, sage ich jetzt mal. Und damit spiele ich natürlich den Ball wieder zurück an dich. Also lass uns einfach mal anfangen. Wie viele Besuchende gibt es denn so im Rahmen von einer Veranstaltung? Und wie sind die besonderen Gegebenheiten, die ich ja quasi schon angesprochen habe, weil das ist, bringt da ja so eine gewisse Herausforderung mit. Zumindest kann ich mir das gut vorstellen, dass das so ist.
Genau, wir erheben ja keinen Eintritt, deswegen können wir nicht 100% die Besucherzahl festhalten, aber die 50.000, die streifen wir doch immer wieder, über das ganze Event verteilt eben. Ja? Und die Location ist, wir liegen mit dem Hotel Glemsig an der ehemaligen Rennstrecke Solitude. Hier wurden bis in die 60er Jahre Formel-1-Rennen gefahren und Motorradrennen. Und diese Solitude-Rennstrecke, da war quasi der Start- und Zielbereich direkt dort, wo unsere Achtelmeile stattfindet. Das heißt, man düst eigentlich jedes Mal am Start- und Zielturm vorbei, wenn man über die Ziellinie fährt. Wir sperren zwei Landstraßen und nutzen die ganzen Wiesen drumherum für eben für das Event. Und so haben wir auch genügend Platz, um das zu realisieren.
Alles klar. Also, wie soll ich sagen, großer organisatorischer Aufwand, den du jetzt ja in dem Rahmen auch angesprochen hast. Und für mich, weil ich die Szenerie ja kenne und tatsächlich auch auf eine gewisse Art und Weise auch, wie soll ich sagen, deinen anderen beruflichen Hintergrund. Ne? Du hast ja vorhin angedeutet, dass du das jetzt schon seit 2017 mitorganisierst, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 2019 dann alleiniger Hauptverantwortlicher bist. Und was mir aber in dem Rahmen aufgefallen ist, ne, du arbeitest für den Seehausverein. Und hier muss ich ganz kurz vielleicht aus den Vereinsstatuten zitieren, denn das wiederum hat überhaupt gar nichts mit dem Thema Motorrad zu tun. Zweck des Vereins ist die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene, ehemalige Strafgefangene, die Hilfe für Opfer von Straftaten, die Jugendhilfe, Erziehung sowie Volks- und Berufsbildung, die Kriminalprävention, die Förderung des Sports, des Umweltschutzes, der Religion, der Entwicklungszusammenarbeit und des bürgerlichen Engagements. Also eine Riesenlatte von Aufgaben, die dieser Verein stemmt. Aber was ich da überhaupt gar nicht sehe, ist quasi in Bezug zum Motorrad, gut, versteckt sich vielleicht noch im Sport, und ein Bezug zu Events. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, 2017 war das Glemsegg vielleicht noch nicht bei 50.000, aber war schon, sagen wir mal, 35.000 Leute. Und du bist dort verantwortlich. Und dann sollst du auf einmal so eine Veranstaltung organisieren. Also A, traut man sich das überhaupt zu? Wie war das damals? Und bist du auf diese Art und Weise irgendwie vorbelastet? Also hast du mal Messen organisiert? Weil, also ich kann mir das jetzt, wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde, sagen, hey Michel, du machst ja Gasgeflüster oder Jan und Michel zusammen. Ihr zwei habt ja irgendwie Motorradbezug. Organisiert doch mal eine Veranstaltung mit 35.000 Leuten. Keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich Herzrasen bekommen und in Ohnmacht fallen, aber ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. Wie war denn das damals für mich? Denn der Rahmen ist ja wirklich spektakulär, wie du gerade geschildert hast.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin seit 20 Jahren für den Verein Seehaus tätig. Das ist richtig. Und der Verein ist quasi Gesellschafter der Glemsegg GmbH. Also dem Verein gehört quasi die GmbH und damit faktisch auch das Event. Das wissen viele gar nicht, ist aber auch nicht schlimm. Aber es macht sich an einer ganz besonderen Stelle bemerkbar, wo ich nachher noch gern drauf eingehen würde. Ich habe ein Seehaus, wie es hier in Leonberg gibt, in Leipzig aufgebaut. Und als ich zurückkam, hat mich mein Chef gefragt, ob ich eben das Event übernehme, beziehungsweise die Geschäftsführung von diesem Veranstaltungsbetrieb hier, den wir haben. Ich stand dann erstmal da, www, wie leite ich eine Veranstaltung.de, so nach dem Motto. War erstmal eine große Herausforderung, aber das Schöne ist, es gab schon bestehende Strukturen. Und ein ganz besonderer Freund von mir, der Peter Herle, der die Veranstaltung erfunden hatte, war nach wie vor mit dem Boot und ist dann zu meinem Berater geworden. Und von dem her hatte ich da zumindest eine sehr gute Person in der Hand, die mir da geholfen hat, schnell reinzukommen. Was herausfordernd war, war die finanzielle Lage. Da wir keinen Eintritt erheben, müssen wir die Finanzierung eben über verschiedene Wege stemmen. Die war zu dem Zeitpunkt schwierig. Das konnte ich Gott sei Dank verbessern bis heute oder so aufstellen, dass es sich lohnt, das Event zu machen. Genau.
Krass. Also es ist ja Wahnsinn, was da irgendwie im Hintergrund irgendwie alles passiert. Und So ein bisschen klingt es ja wie die Jungfrau zum Kinde, wie du quasi diesen Job so für dich gefunden hast. Ich möchte aber nochmal diese Frage aufnehmen von Michel auch, wenn eben der Zweck des eigentlichen Seehausesvereins so viel anders ist, wie ist das denn sozusagen in Einklang zu bringen und ist dieser Zweck, findet der sich irgendwie wieder in dem, was ihr da macht?
Ja, genau, also das Hotel haben wir übernommen eigentlich als Seehaus, weil es direkt gegenüber lag und als es zum Verkauf stand, ne? Und es ging eigentlich um eine räumliche Erweiterung für den Verein und erstmal gar nicht um das Thema Motorrad. Als wir das selber übernommen haben, haben wir festgestellt, diese Veranstaltungen, die können wir nicht einfach sterben lassen, die müssen wir weiterführen. Und auch diesen Ort hier, ne? Es ist ja auch unterm Jahr ein Bikertreff. Also haben wir erstmal diesen Betrieb übernommen, wie er ist. Und mir ist es immer brutal wichtig, dass ich etwas Sinnstiftendes arbeite. Ne? Es ist zwar cool, so ein großes Event zu organisieren und macht auch Freude und ich feiere das auch total, weil mich wenig Leute kennen, zu sehen, wenn ich über die Meile laufe, ja, wie die es genießen, ja. Mhm. Und da irgendwie so anonym unterwegs zu sein. Mhm. Aber weil ich eben sehr gerne sinnstiftende Arbeit mache, habe ich mich mit meinem Chef besprochen, du, wie können wir Seehaus und eben das Event noch besser verbinden? Und da sind wir auf eine große Verlosung gekommen, die wir seither etabliert haben. Und zwar spendet jedes Jahr ein Motorradhersteller ein Motorrad an das Seehaus und die Jugendlichen dort bauen das unter Anleitung um. Und dieses Motorrad wird nachher verlost. Dieses Motorrad wird nachher verlost als Hauptpreis und der Erlös geht quasi an die Opfer- und Traumaberatungsstellen, die wir im Verein haben, weil die finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Und die Storyline ist ein Stück weit, Straftäter leisten symbolisch oder auch praktisch Wiedergutmachung, indem sie dieses Motorrad umbauen und nachher quasi Opfern der Erlös zugutekommt, ne? Und gleichzeitig erleben die Straftäter, dass sie ihre Gaben auch für was Sinnvolles einsetzen können und sogar ein positives Feedback bekommen, weil die Maschine wird nachher präsentiert, sie können stolz auf ihre Arbeit sein. Und das Schöne ist, dass sich ganz viele Aussteller mitbeteiligen an dieser Verlosung und Sachpreise dazugeben. Also wir haben am Ende über 100 Sachpreise und eben ein Motorrad als Hauptgewinn.
Das ist ja ultra geil. Also das war mir gar nicht so bewusst. Finde ich richtig, richtig cool, weil es ja irgendwie wirklich so ein ganzheitliches Konzept sozusagen ist. Also Opfer und Täter in beiden Fällen sozusagen, ja, zu unterstützen, den Weg in ein besseres Leben irgendwie zu gehen. Super geil, dass das dann passiert. Jetzt müssen wir mal über diese Umbauten sprechen, weil das wird ja sicherlich nicht einfach nur sein, wir nehmen jetzt irgendwelche Zubehör, Blinker und bauen die da an, sondern so wie ich den Eindruck von Glemseck 101 bisher habe, könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen extravaganter wird. Was wird denn da so irgendwie umgebaut und mit Blick auf deine Geschichte bei Glemseck 101, was war denn da so dein Highlight, was da passiert wurde, umgebaut wurde?
Jeder Umbau war cool. Dieses Jahr haben wir was ganz Besonderes und zwar hat die Firma Royal Enfield das Motorrad wieder gespendet. Und das in dieses Jahr sogar zwei Motorräder. Beide werden umgebaut von Wannabe-Choppers. Der Ricky de Haas ist ein guter Freund von uns. Und er baut die Motorräder um, gemeinsam mit den Seehaus-Jungs. Ein Motorrad wird, wie gesagt, verlost auf dem Event. Und ein weiteres Motorrad geht erstmal ein Jahr mit Royal Enfield auf die Messen mit und wird dann versteigert. Und beides Mal geht der Erlös an das Seehaus. Und das sind wirklich total Umbauten. Also wenn ihr mal Wannabe Chophouse mal Instagram anschaut oder uns verfolgt auf Glemseck 101, da könnt ihr schon einige Einblicke bekommen. Aber vor Ort wird dann die ganze Maschine zu sehen sein.
Also das ist ja wirklich super, super faszinierend. Und mich interessiert tatsächlich aber nochmal der Sprung zurück zu denjenigen, die dort die Umbaumaßnahmen vornehmen. Vor allen Dingen, in welchem Rahmen das passiert. Denn wir wissen ja natürlich, dass so ein Umbauprojekt nicht einfach zu stemmen ist. Ich habe die Garage auch voll stehen mit ich sag mal, Projektbauten.
Und das Motorradmuseum Darmstadt, ich rede immer wieder davon. Seit er in sein großes Loft gezogen ist, Freunde, warten wir nur darauf, dass in Darmstadt die Pressemitteilung umgeht. Ich teaser es hier schon immer an, das erste Darmstädter Motorradmuseum mit all den Projekten von Michel, von der Simson bis zur R1, für jeden was dabei. Aber sorry, Michel, muss ich nur nochmal einwerfen, diesen Teaser, wir sind gespannt. Vielleicht ist es im nächsten Jahr schon dabei, mal schauen. Vielleicht können wir daraus auch Projekte machen, ähnlich wie die vom Seehaus. Aber entschuldige, Michel, weiter geht's.
Ja, vor allen Dingen nicht nur für jeden was dabei ist, sondern überall was zu schrauben. Und das ist ja der Punkt, warum sich das auch so ansammelt, weil mir halt einfach auch in Anführungsstrichen die Kompetenz in vielen Bereichen fehlt. Und Jan hat es schon angedeutet mit der Frage, dieser Umbau wird ja nicht sein, wir machen ein Zusatzzubehör-Blinkerset dran, sondern du hast gerade beschrieben, das sind Totalumbauten. Da muss natürlich die Jungs und Mädels, die da bei euch mit Sicherheit vor Ort sind, die müssen ja irgendwie betreut werden. Also da ist ja wahrscheinlich jetzt in dem Fall vom Wannabe-Shoppers jemand mit vor Ort. Und jetzt komme ich zu dieser Frage zurück, mit der ich ja eigentlich in diese längere Ausführung eingestiegen bin. Wie beeinflusst das denn diejenigen, die das machen? Also das sind ja vermutlich, so wie du beschrieben hast, ehemalige Straftäter. Wird da in Anführungsstrichen auch ein Funke gesetzt und der Same gesät, ne? Dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock, eine Ausbildung in die Richtung zu machen, ich habe vielleicht einfach Bock, selber Motorrad zu fahren, ich habe Bock, in die Präventionsarbeit zu geben, ich habe irgendwie Bock, Rennsport zu betreiben oder vielleicht auch bei dieser Veranstaltung zu unterstützen. Wie ist das denn? Kriegst du das mit? Bist du da im Austausch mit den Leuten, die das machen? Sind die auf eine andere Art und Weise noch involviert? Wie muss man sich das denn vorstellen in diesen Umbauprojekten?
Ja, genau. Also es sind sogar aktuelle Straftäter. Das ist richtig Strafvollzug, was da drüben läuft. Und die haben bisher gelernt, ihre Gaben eben für was Negatives einzunutzen oder anzuwenden. Und im Seehaus gibt es verschiedene Ausbildungsbetriebe und eben auch den Ausbildungsbetrieb Metall, in dem die Jungs eben die Ausbildung machen können. Und innerhalb von diesem Metallbau passiert eben dieser Umbau des Motorrads. Dort haben wir einen Metaller, der selber Motorradfahrer ist und sehr, sehr gute Mechaniker. Und eben Ricky von Wannabe Choppers, der regelmäßig kommt und dann wird quasi immer in Phasen dieses Motorrad gebaut. Von Gussteilen, die man selber gießt, bis über Tuning, alles Mögliche passiert da. Und das Schöne ist, dass die Strafgefangenen lernen, oder diese Jungs, wie wir sie nennen, lernen, ihre Gaben für was Sinnvolles einzunutzen und eine Perspektive entwickeln. Und tatsächlich kriegen viele Bock, eben ihren Beruf im Bereich Kfz oder Zweiradmechanik eben anzufangen. Und ich habe sogar selber, Entschuldigung, und ich habe sogar selber schon zwei Jungs bei mir angestellt, die quasi nach ihrer Haftzeit einen guten Lebensweg eingeschlagen haben und die unterstützen hier einen Veranstaltungsbetrieb.
Supergeil. Ich finde es mega stark. Wer mehr dazu wissen will, seehaus-ev.de, das ist die Seite des Vereins dazu. Da kann man auch online spenden. Wir werden die Seite natürlich auch in den Shownotes mit reingeben, weil ich finde das eine sensationelle Sache. So macht irgendwie Motorradfahren und Motorrad-Events gleich doppelt so viel Spaß. Aber lass uns damit mal zurückkommen.
Ganz kurz, Jan, weil du das Thema Spenden angesprochen hast, ne, und jetzt quasi auf das Seehaus bezogen. Wir haben jetzt ja in dem Zusammenhang schon gelernt, dass es die Klemmsex-Institution eben auch weiterhin gibt, um dieses Projekt mit zu unterstützen. Da stellt sich für mich natürlich auch gleich die Frage, möchte ich das gleich mit reinnehmen, weil wir über das Spendenthema gerade sprechen, gibt es einen Förderverein für das Klemmsex 101? Also könnte ich jetzt als Supporter oder wenn ich Supporter werden möchte, das irgendwie unterstützen oder geht das quasi immer über diesen Seehausweg denn? Gibt es da Möglichkeiten? Weil du hast ja gesagt, Finanzierung ist auf jeden Fall ein Problem auf eine gewisse Art und Weise.
Die Finanzierung des Events ist herausfordernd, aber wir sind eine ganz normale GmbH, müssen quasi am Ende auch liefern, sage ich mal. Ja. Der Verein selber trägt sich über Spenden zum Großteil und deswegen sind die auf Spenden angewiesen. Also am besten, wenn man uns unterstützen will, spendet man an den Seehaus-Verein.
Sehr gut, dann habe ich ja mit meinem Aufruf doch alles richtig gemacht, Michel, und dann darf ich jetzt rübergehen zum nächsten Thema, denn du hast gesagt, Herzstück ist ja mittlerweile eigentlich das Achtelmeile-Rennen, das dort stattfindet. Wir haben darüber auch schon gesprochen, dass es ein 1 gegen 1 im Wesentlichen ist. Aber klär uns da mal noch so ein bisschen auf. Welche Art von Rennen gibt es? Welche Klassen werden da irgendwie gefahren? Und wer darf daran eigentlich alles teilnehmen?
Teilnehmen darf, wer durch den Bewerbungsprozess läuft und ausgewählt wird. Also wir haben quasi verschiedene Rennklassen. Den Big Coffee, den Sprint International, den Classic Racer Sprint, den Kaffee Racer Sprint. Oder eben verschiedene Markensprints. Dann haben wir noch den Star Wars oder den Rocket Race Club. Jeder Sprintklasse hat verschiedene Regularien. Da kann man sich auch angucken auf der Website, wo man reinpassen würde. Und dann gibt es immer einen Bewerbungsprozess, der im Mai stattfindet. Und dann wählen wir Motorräder aus, die quasi teilnehmen dürfen.
Das heißt, der Bewerbungsprozess, nach was richtet der sich? Allein nach dem Motorrad oder muss ich irgendwie auch nachweisen, dass ich jetzt voll der Fahrprofi bin? Oder wie muss ich mir das so vorstellen? Gibt es ein Bewerbungsgespräch? Was erwartet einen da?
Man reicht nur Bewerbungsunterlagen ein. Man sollte möglichst Motorrad fahren können. Es gibt ein paar technische Regularien, die vorgeschrieben sind. Auch an die Schutzkleidung, weil für dieses Wochenende bekommt jeder Fahrer eine DMSB-Tages- oder Wochenendlizenz. Das heißt, er wird offiziell DMSB-Rennfahrer für eben diese Rennen. Und da richten wir uns natürlich auch nach den Regularien, die der DMSB vorgibt. Genau. Also die Motorräder müssen nicht zwingend eine Straßenzulassung haben, ja. Aber sie müssen ein paar Grundvoraussetzungen erfüllen, Vorderradbremse oder auch andere Geschichten.
Okay, also es gibt dann logischerweise auch eine technische Abnahme, es wird alles kontrolliert, ne? Wenn du sagst, richtig, es gibt DMSB-Regularien. Also das ist ein richtig, also man kann sagen, wenn man am Glemseck 101 teilgenommen hat, man ist ein richtiger Rennfahrer. Und was ich an dieser ganzen Geschichte extrem charmant finde, das ist mir jetzt im Rahmen der Recherche auch aufgefallen, die Veranstaltung, das drumherum, also dieser Vibe, der da herrscht, ne, der hat ja schon so ein bisschen was. Wie soll ich sagen, Rocker-mäßiges, ne? Der Aufhänger war für mich, also Rocker ist jetzt falsch, sondern es geht halt eher so um diese Ursprünge dieser Form von Rennsport. Wir hatten in der letzten Folge, und hier haben wir eine witzige Parallele, den aktuellen Rekordhalter auf der Viertelmeile im Motorrad-Dragster-Rennen in der Top-Fuel-Klasse, Chris Jäger, und der fährt diese Rennen ja auch, allerdings eben in einem richtigen Rennveranstaltungsrahmen. Und wenn man sich bei euch die Geschichten ankommt, da ist das ja alles noch, ich sag mal, wie ein richtiges Straßenrennen. Ne? Da liegen Strohballen, es gibt keine Startampel, sondern es steht normalerweise eine junge Dame, die mit der Zielflagge dann quasi in die Luft springt und runter die Flagge fallen lässt. Und dann fahren die Piloten los, direkt parallel zur Achtelmeile hat man eben das Publikum drumherum. Also das hat ja schon einen, wie soll ich sagen, wilden Charakter. Und zwei Fragen schließen sich für mich daran an. Gibt es einen Grund, dass man damals dieses Achtelmeile-Rennen genommen hat? Wie kam es dazu? Und eine sportliche Frage, aber die stelle ich gleich. Jetzt erstmal die eine, sonst wird es zu lang. Also wie kam es denn zu diesem Achtelmeile-Style? Weil auch die Leute, die dort sind, die sind ja schon, ich sag jetzt mal, eher independent. Ne? Die haben ja, so wie du sagst, auch nicht unbedingt eine volle Lederkluft an und sowas.
Ja, die Leute sind super, super locker. Und diese lockere Atmosphäre, die wird natürlich auch zelebriert dort. Ne? Also die Achtelmeile begann mit ganz klein eben. Ich glaube, das waren, bin ich mir nicht sicher, waren am Anfang Mofas oder kleinere Fahrzeuge, die da einfach gefahren sind. Das waren eher Showläufe. Und hat sich dann aber ganz schnell hoch etabliert, bis dahin, dass eben auch die Industrie aufmerksam geworden ist, ja, und mittlerweile richtige Höllenteile da hinstellt, die da fahren. Wenn man will, kann man sagen, wir kommen eigentlich aus dem Kaffee-Racer-Style heraus, ja, und zelebrieren ja auch diesen Sprint bis heute, unseren eigenen Kaffee-Racer-Sprint, ja, aber drumherum ist natürlich ganz viel gewachsen.
Okay, und jetzt die zweite Frage, die ich noch hinterher schicken wollte, und das ist jetzt quasi sportliche Natur, ich hoffe, du kannst mir das erklären. Wir hatten, wie gesagt, in der letzten Folge den Chris Jäger, der beschrieben hat, wie so ein Startprozedere läuft. Da gibt es bei diesem Dragster-Rennen, gibt es diesen Christmas Tree, dann gehen Lichter an und dann aus und dann fährt man los. Jetzt ist es ja bei euch so, ne? Es ist klassisch wie in diesen Straßenrennen früher in den USA, die junge Dame hat entweder ein Tuch oder eine Flagge, und was ich mich gefragt habe, wann weiß ich denn, wann ich losfahren muss? Ist es dann, wenn die springt, wenn die Fahne oben ist oder wenn die Flagge runtergeht? Weil das kann ja über Sieg oder Niederlage entscheiden, gerade bei einer Achtelmeile, wenn es so kurz ist, wenn ich halt quasi den falschen Moment abpasse. Wie ist denn da die Regularie?
Ja, tatsächlich, wenn die Flagge fällt, also nicht am höchsten Punkt, sondern sobald der Prozess beginnt, wenn sie nach unten fällt. Es gibt ein Fahrerbriefing am Anfang, an der großen Bühne. Dort wird alles haargenau erklärt, wie die Prozesse und die Abläufe sind. Und an der Ziellinie steht eben dann jemand, der quasi per Auge schaut, wer gewinnt.
Ach, was?
Und dann per Flagge das Signal gibt, wer der Gewinner ist oder die Gewinnerin. In ganz seltenen Fällen müssen wir wiederholen, weil es so knapp war, dass ja. Das Auge nicht wahrnehmen kann. Aber ja, diesen Style feiern wir halt und den wollen wir unbedingt beibehalten, weil er macht das Besondere am Glamzig aus. Natürlich gibt es am Ende Pokale und die Jungs und Mädels, die da fahren, sind unglaublich ehrgeizig. Aber es geht am Ende um Show und um Fun. Das ist uns ganz wichtig.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nochmal auf die Bewerbung einzugehend, dass da ja schon auch so ein bisschen einfach, Nasenfaktor möchte ich es nicht nennen, aber ihr euch einfach vorbehaltet, dass es einfach geile Dinger sind. Ich habe mal reingeschaut in den Sprint International, wie es dort heißt. Das sind, glaube ich, so die hochmotorisiertesten Motorräder. Und toll finde ich irgendwie, was da auch drin steht. Also es dürfen auf gar keinen Fall Motorräder für die Rennstrecke sein oder von der Rennstrecke. Gleichzeitig durchaus gerne auch irgendwie über 250 PS und mehr waren da so drin. Und Steven, der wohl darüber entscheidet, schreibt, im Sprint International sollen die besten und einzigartigsten Custom-Motorräder gegeneinander antreten, welche auch einen Alpenpass bewältigen können. Das heißt, man sieht schon mal, dass einen hier irgendwie ein ganz bunter Haufen irgendwie erwarten kann. Gehe ich also recht mit der Annahme, dass man sich letztendlich mit allem mal bewerben kann, aber am Ende einfach so ein bisschen der Geilheitsfaktor darüber entscheidet, ob das was wird. Also das Motorrad von der Stange hat wahrscheinlich nicht so die großen Chancen, da am Rennen teilzunehmen, korrekt?
Du hast uns durchschaut. sei ein geiler Typ oder eine coole Dame, Persönlichkeit, ja, und hab ein geiles Motorrad. Und dann sind die Chancen schon mal hoch, ja. Und am Ende, genau, gibt es eben den Bewerbungsprozess und wir entscheiden, welche Maschine an den Start darf. Es geht nachher auch um die Bilder, die erzeugt werden, um den Style, der gelebt werden soll. All das spielt damit eine Rolle.
Ja, darf ich da nochmal eine Frage kurz irgendwie anschließen? Wie viele Bewerbungen habt ihr denn so pro Saison, nenne ich es mal, und wie viele Fahrer lasst ihr dann am Ende zu?
Wir sind am Ende 150 Fahrerinnen und Fahrer, die an den Start gehen. Bewerbungen haben wir sehr viel mehr und eben auch Wartelisten. Also es gibt so Nachrückerlisten, aber um die 150 Fahrer gehen an den Start.
Okay, da schließt sich für mich auch wiederum direkt die nächste Frage an, denn ich habe ja erzählt, ich war selber schon vor Ort und ist schon wirklich lange her, weil der Termin des Glamzig mit Anfang September immer so ein bisschen in die Urlaubszeit fällt oder jetzt in den letzten Jahren bei mir durch andere Veranstaltungen geblockt war. Das heißt, ich habe es leider nicht geschafft, auch dieses Jahr nicht. Parallel dazu läuft der Euromotor, wo ich im Einsatz sein werde. Aber als ich das letzte Mal vor Ort war, waren tatsächlich Rennsportgrößen, zumindest aus dem Road Racing, mit vor Ort war. Guy Martin war da, Connor Cummins, also diejenigen, die sich so in diesem Road Racing-Bereich ein bisschen auskennen, werden die auf jeden Fall kennen. Gibt es quasi bei euch dann so Einladungsplätze, wo ihr festlegt, hey, wir wollen die jetzt dort haben? Oder kamen dann von denen tatsächlich Bewerbungen, um am Glamzig 101 teilzunehmen? Weil ich meine, ihr seid ja überregional, beziehungsweise europaweit bekannt. So.
Ja, da tauchen immer mal wieder welche auf. Und die binden wir auch sehr gerne ein. Ne? Also manchmal sprechen wir die Fahrer an oder sie kommen von selbst auf uns zu oder sie sind in irgendeinem Vertragsverhältnis mit einem der Aussteller. Die kommen, die bringen auch sehr gerne einen Fahrer mit.
Okay, also dann ist das schon eher über die Partner organisiert. Ich habe mich nämlich in Anführungsstrichen auch ein bisschen das Gleiche gefragt, weil es gibt ja nicht nur bekannte Rennfahrer, sondern ich habe gesehen, ihr habt auch Influencer, die da immer wieder mit an den Start gehen. Nina Prinz ist immer wieder mit dabei, eine der erfolgreichsten deutschen Motorrad-Rennfahrerinnen. Und auf der Influencer-Seite habe ich gesehen, Mattis, der ja quasi Honda-Partner ist, und jetzt Chaney, der auch als YouTuber eine gewisse Größe hat, der wird dann wahrscheinlich über Royal Enfield dabei sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr solche Leute explizit mit aussucht, sondern haben schon Interesse grundsätzlich am Event und kommen dann entweder über Partner oder über eigene Bewerbung, ja?
Genau, richtig, ja.
Welche Tipps hast du denn für Leute, die jetzt da hinkommen? Gerade auch nochmal mit den Klassen, also wer jetzt als erstes da irgendwie mal hingeht, für den kann es ja durchaus auch so ein bisschen erschlagend sein. Also ich lese einfach nur mal bei den Sprintklassen, wir haben irgendwie Coffee Racer, Classic Racer, Rocket Race Club, Sprint International, Big Coffee. Da so ein bisschen die Übersicht zu behalten, ist ja fast schon schwierig. Ist das eher eine Unterscheidung, die für die Rennfahrenden relevant ist? Und als Zuschauer kann es mir eigentlich egal sein, weil einfach eh alles geil ist. Oder wenn ich jetzt wirklich das erste Mal komme, wo sollte ich für mich irgendwie, oder was kann ich nutzen, um mich da so ein bisschen zu orientieren?
Ja, die Programmpläne für die Achtelmeile veröffentlichen wir ja über Social Media und die Website, haben wir es gestern getan. Mhm. Und da lohnt sich im Prinzip fast alles. Als Tipp für den Samstag, steh eine Stunde früher an, um auf die Tribüne zu kommen, weil da gibt es eine riesen Crowd, die wartet und dann sind die Plätze ruckzuck voll. Dort haben wir nur eine begrenzte Sitzplatzanzahl und die Leute, die reißen sich drum um die Plätze, genau. Wow. Ansonsten kann ich den ganzen Samstag sehr empfehlen und auch den Sonntag. Also ich kann jetzt schwer sagen, hier oder da sieht man mehr.
Verstehe. Jetzt, wenn du sagst, da ist so ein krasser Andrang, du hast es vorhin erwähnt, das ganze Event ist kostenlos, was natürlich für die Zuschauenden eine super Info ist und ja fast schon Seltenheitswert hat. Ich meine, natürlich gibt es von den Herstellern durchaus auch immer diese ganzen BMW Motorrad Days, Kawasaki Days und so weiter, wo man auch so rumschlendern kann. Aber jetzt für so ein markenoffenes Ding ist es ja nicht so ganz typisch. Gib uns da mal so ein bisschen Einblick. Ist das für euch in Stein gemeißelt oder gerade mit so einem Andrang wäre es ja jetzt auch nicht weit hergeholt, wenn man sagt, hey, zukünftig gibt es eine Tribüne, die ist nur gegen Bezahltickets betretbar. Lass uns mal so ein bisschen in die Gedankenwelt des Geschäftsführers blicken, wie du vielleicht auch auf die nächsten Jahre so schaust.
Wir verteidigen den freien Eintritt bisher eisern, ja, aber es stellt uns jedes Jahr für Herausforderungen. Also in jedem Jahr wachsen die Kosten durch die Inflation und durch Mindestlohnerhöhung und so weiter. Dann ist es so, dass die Auflagen immer mehr werden, also vom Naturschutz zum Beispiel, trockene Wälder, Hitzesommer und so weiter, dass wir da mehr Auflagen bekommen. Und die Kosten muss ich irgendwie refinanzieren. Mhm. Und ich kann nicht alles auf die Aussteller umlegen, ja, weil wir haben aber gleichzeitig in Deutschland auch eine schwierige wirtschaftliche Lage. Also verteilt sich das alles ein bisschen. Einerseits über Sponsoring-Pakete, die wir schnüren. Andererseits über Zeltplatzeinnahmen, Parkeinnahmen für Pkw. Motorräder stehen auch kostenlos. Das sind so die entscheidenden Stellschrauben, an denen ich eigentlich drehen kann. Die sind begrenzt und überschaubar. Bisher gelingt es mir. Aber ja, für die Zukunft hoffe ich, dass wir das so weiterfahren können.
Mhm. Du hattest jetzt eben schon... Michel, darf ich noch kurz einhaken? Du hast eben schon gesagt, so hey, es kommen auch Auflagen von Verbänden drumherum. Du hattest eingangs mal gesagt, dass es ja ursprünglich gemeinsam mit der Gemeinde sogar auf die Beine gestellt wurde. Da würde mich natürlich interessieren, warum haben die sich denn eigentlich rausgezogen? Weil eigentlich, wenn ich da jetzt Bürgermeister wäre oder was, würde ich mir ja wirklich in den Arsch beißen, sorry, wenn ich das so sage, dass ich da rausgegangen bin, weil das ist ja so eine Erfolgsstory und eigentlich ja auch für die Gemeinde ein super guter Faktor. Also ich glaube, die Ortschaft Glemseck, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, aber vor diesem Event kannte doch keine Sau. Und klar, Stuttgart steht vor der Tür so, das ist natürlich eine große Metropole, wenn du so willst, ja. Aber umso härter ist es ja für kleine Kommunen oder Gegenden drumherum, da auch mal sozusagen den eigenen Namen auf die Karte zu packen. Wieso sind die denn ausgestiegen und sind die denn trotz aller Auflagen immer noch sehr befürwortend oder eher so ein bisschen so, boah, ja, machen euch das Leben vielleicht auch noch schwer?
Nein, sie sind organisatorisch ausgestiegen, aber wir kriegen die volle Unterstützung von der Stadt. Also der Bürgermeister ist weiterhin der Schirmherr und die Zusammenarbeit ist wirklich hervorragend. Wir kriegen auch einen kleinen Zuschuss von der Stadt und wir kooperieren sehr gut mit denen. Und weil die Stadt erkennt den Wert der Veranstaltung natürlich auch. Ich meine, alle Hotels sind ausgebucht in der Gegend. Und wir beteiligen sehr viele Vereine aus Leonberg. Also wir vergeben bewusst zum Beispiel ein Campingplatz-Areal oder den Festplatz unten geben wir bewusst oder verpachten wir bewusst an Leonberger Vereine, ja. Um damit eben auch einen gesellschaftlichen Nutzen zu ermöglichen. Also so, dass Leonberg und die Vereine und die Wirtschaft drumherum möglichst gut profitiert.
Du hast gerade angesprochen, ihr nehmt auf jeden Fall auch die örtlichen Vereine mit, versucht die da ein bisschen mit zu involvieren. Stichwort Parkplatz, Organisation etc. Und das bringt mich einfach zu einem nächsten Punkt, der eigentlich immer so ein bisschen untergeht, will ich fast sagen. Denn man sieht natürlich die 50.000 Leute, die da, oder zwischen 40 und 50.000, die über das Wochenende da sind. Jeder hat das vielleicht auch schon irgendwie mal auf Instagram oder auf YouTube gesehen, was da los ist. Was man ja aber nicht so sieht, ist das, was im Hintergrund passiert, damit es überhaupt passieren kann. Ne? Also, wir haben ja Motorsport, das heißt, es muss ein Sicherheitskonzept geben durch RTW, ihr braucht sicher mit Sicherheit irgendwie die Feuerwehr vor Ort und ihr habt ja Infrastruktur, jede Menge dort, die dort auf- und abgebaut werden muss. Es muss Licht, es muss Kabel gelegt werden, dies, das. Wie aufwendig ist das denn? Wie viele Leute sind da im Einsatz? Wie lange vorher beginnt die Organisation und der eigentliche Aufbau? Weil ich denke, das, oder meinem Empfinden nach kommt das immer so ein bisschen zu kurz, dass man die Leute auch mit ins Boot nimmt und erwähnt, die so eine Veranstaltung überhaupt erst möglich machen.
Ja, also nach dem Event ist vor dem Event, kann man sagen. Am Montag nach dem Event sage ich immer, ich mache den nie wieder. Und am Dienstag nach dem Event überlege ich schon, wie machen wir es denn nächstes Jahr? Oder zu der Frage der Helfer. Ich habe ein Kernteam von 8 Personen, ne, die quasi große Bereiche abdecken, wie beispielsweise den Steven oder den Peter. Da habe ich verschiedene Experten eben. Steven ist der Experte für Social Media und Achtelmeile. Der andere für anderes. Aber dann haben wir bestimmt 250 Leute im Hintergrund, die da anpacken. Sei es Sicherheitsdienst, Feuerwehr, DRK, technisches Hilfswerk, verschiedene andere Mitarbeiter. Wir haben so ein 24-7-Team, die quasi rund um die Uhr überall im Einsatz sind. Und man darf nicht vergessen, die ganzen Blaulichter, ne, die machen das ja größtenteils ehrenamtlich. Und da freue ich mich sehr über diese wahnsinnig gute Zusammenarbeit und dass die uns seit langem auch ganz treu da unterstützen und mit dabei sind. Also es sind wirklich ganz, ganz viele Menschen, die zu diesem Gelingen eben beitragen.
Also bedeutet dann im Umkehrschluss auch, wenn man irgendjemand von den Organisatoren oder von den Helfenden drumherum sieht, immer nett und freundlich sein, im Idealfall keine Wasserflasche einpacken und sich Schnittchen schmieren, sondern dort vor Ort ein Bier trinken und eine Pommes kaufen, einfach um das Projekt auf eine gewisse Art und Weise zu unterstützen, weil ich gehe davon aus, auch gerade wenn es um die kulinarische Versorgung geht, werden ja wahrscheinlich dann auch die örtlichen Vereine irgendwie mit involviert sein. Und es ist jetzt in Anführungsstrichen, auch wenn es eine GmbH ist, nicht auf absoluten Kommerz ausgelegt, ja, sondern es geht hauptsächlich darum, die Sache irgendwie am Laufen zu halten. Ne?
Genau, richtig. Und tatsächlich unterstützt man durch das, dass man vor Ort ist und hier sein Essen bezahlt, seinen Zeltplatz bezahlt, eben auch lokale Vereine.
Okay.
Lokale Vereine ist für mich gerade das Stichwort, weil ich habe auch noch mal ein bisschen auf die Partner geschaut, ne? Und ich finde es ja einfach geil, ein Club, der mit dabei ist als Partner, Under Motorized Idiots zum Beispiel. Lieb einfach den Namen. Shoutout an die. Aber was ich ganz spannend finde, nochmal auf die Herstellerseite zu gucken, ne? Weil wir haben die großen namhaften wie irgendwie BMW, Triumph, Honda, Royal Enfield, auch Suzuki. Aber es gibt ja doch einige, die jetzt noch nicht dabei sind. Wie jetzt, keine Ahnung, Kawasaki, auch Ducati, die ja durchaus solche Scrambler-Motorräder hätten, wo ich sagen würde, die passen dazu. Was hat es damit auf sich? Wollen die nicht? Passen die nicht? Ist das so der wirtschaftlichen Lage geschuldet? Oder wie blickst du da drauf? Gibt es da welche, die vielleicht schon mal da waren, jetzt nicht mehr da sind? Oder wie ist so dein Eindruck? Gibt es da einen Wunschkandidaten, den du unbedingt da mal noch sehen möchtest?
Also Kawa ist dabei, genau.
Oh, Entschuldigung. Ah ja, habe ich gerade hier auch gesehen. Mein Fehler, ich habe das Logo eigentlich so ein bisschen in grün erwartet, aber ja, ganz eindeutig. Genau. Steht es hier auch auf der Website, mein Thema.
Ja, so viele fehlen gar nicht, ehrlich gesagt. Yamaha war dabei, bis 2019, sind leider seitdem nicht mehr dabei und Harley war dabei. Aber Harley hat halt Fark direkt im Anschluss, deswegen klappt es oft nicht. Ne? Ducati hatten wir jetzt tatsächlich noch nie. Der Limbecher, der kommt, bringt MV Agusta mit. Ja, ansonsten, was fast geklappt hätte, dieses ja, aber ich bin mir sicher, im nächsten Jahr sind sie mit dabei, ist Norton. Die sind auch ganz neu am Aufstreben eben, ja. Und mit meinem guten Freund Dirk bin ich mir sicher, die werden wir irgendwann am Glamtech sehen.
Das hätte ich nämlich mir auch fast erwartet, weil ich habe ja kürzlich die Norton Atlas getestet und dachte, ey, irgendwie auch von der Marke und so, wie die auftreten wollen, würde das ja fast passen. Was ich da noch ganz spannend finde, wenn ich auch unter den Partnern finde, ist tatsächlich Vogue, der chinesische Hersteller. ist ja jetzt etwas, wo wahrscheinlich auch so ein paar Nostalgiker, und ich meine, das hat ja mit dem Coffee Racer Style und so weiter vermutlich schon auch das entsprechende Publikum, fast einen Herzinfarkt bekommen. Wie kann das sein, dass jetzt die chinesischen, in Anführungszeichen, Billigmotorräder da auf so ein Festival kommen? Hat dich das selbst überrascht, dass Woj sich entschieden hat, bei euch aufzutreten?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Sie sind herzlich willkommen, wie alle. Ja, ich meine, es gibt bestimmten, bei uns sagt man Kruscht, da schaue ich schon zweimal hin, ob ich die zulasse, ne? Aber ansonsten sind wir eben markenoffen, ne? Und wollen da fair auch gegenüber allen Partnern sein. Eine sehr coole Marke, die auch mit dabei ist, hat letztes Jahr, ist Bender eben, ne? Die, muss ich sagen, auch wirklich schöne Motorräder herstellen und beim Publikum gut ankamen. Von dem her, wir sind markenoffen und am Ende muss der Verbraucher, der Motorradfahrer entscheiden, was er will. Sehen
und
darf
da,
er
vor. Und da kommen wir jetzt nämlich noch zu des Pudels Kern und der Gretchenfrage, die ich eigentlich schon relativ frühzeitig mal stellen wollte und jetzt dann doch irgendwie erst bis ans Ende gerückt ist. Wie sieht denn eigentlich der durchschnittliche, normale Glemseck-Besucher oder die Glemseck-Besucherin aus? Weil wir haben dieses Sprintrennen, wir haben so ein bisschen dieses Coffee Racer und ein bisschen Customizer. Ist das auf eine gewisse Art und Weise, in Anführungsstrichen, nur ein Szenetreffen für die Insider oder ist der Besucher quasi einfach ein normaler Motorrad-Enthusiast, der einfach Bock hat auf motorisierte Zweiräder?
In der Regel der Besucher-Enthusiast, ja, aber man bekommt schon auch einen gewissen Style mit, ne? Viele Jeans, Boots und viele Tattoos, die man bei uns sieht, ja. Also schon ein gewisser Lifestyle auch, der gelebt wird.
Sehr geil. Wir kommen allmählich zum Ende dieser Folge und das möchte ich auch mal nutzen, nachdem wir jetzt viel über Ist und was war gesprochen haben, so ein bisschen mit Ausblick in die Zukunft. Du hast gesagt, Auflagen wären natürlich nicht einfacher und das muss man irgendwie auch einfach verstehen. Wenn es einfach eine extreme Dürre gibt, dann ist natürlich bei allem, was irgendwie mit Benzin zu tun hat, auch eine gewisse Brandgefahr einfach gegeben und man muss natürlich schauen, wenn da so viele Leute hinkommen, natürlich auch organisatorisch für euch ein Thema, wenn es da so richtig heiß wird, wie kriegt man die Leute irgendwie gescheit runtergekühlt, ohne dass die alle einen Hitzschlag bekommen, gerade wenn du da auf der Tribüne sitzt. Gib uns aber mal vielleicht so ein bisschen so einen Ausblick in die Zukunft. Das wirkt ja so, auch wenn du an dem Montag danach immer sagst, was soll die Scheiße, ich mach das nie wieder, bist du ja offensichtlich dann doch ausreichend infiziert, um am Dienstag bereits in die Planung zu gehen. Und wenn das dann zwar auch immer ein Jahr dauert, um das nächste zu planen, hast du bestimmt in deinem Kopf ja noch ein bisschen weiter die Vision, wo soll das Ganze denn hingehen? Und da würde ich dich mal fragen wollen, wie blickst du drauf auf die Zukunft? Glaubst du, das Glemseck 101 wird es in 5 oder in 10 Jahren noch genauso geben? Oder glaubst du, da verändert sich irgendwie auch was? Wir sprechen ja auch oft über so Thema Elektromobilität und so weiter. Hast du da für dich Ideen oder sagst du einfach, hey, wir gucken von Jahr zu Jahr und bauen das Ding einfach weiter so aus?
Ich glaube, es gibt es noch in 5 oder 10 Jahren. Mhm. Ich glaube, dass wir gewisse Einflüsse erleben werden, wo wir uns entscheiden müssen, wie wir damit umgehen, ob wir sie mit aufnehmen. Wir hatten auch schon Elektrosprints, gebaut auf der 8. Meile. Klammer auf, muss man sich noch dran gewöhnen, Klammer zu. Weil der Sound ein bisschen fehlt, ja. Wir haben uns, glaube ich, mit als erste Veranstaltung auch getraut, das zu machen.
Ja.
Weil wir... Das soll ich sagen, wir müssen ein bisschen mit der Zeit gehen. Na, irgendwann kamen die Hersteller und haben gesagt, ihr seid interessant für uns, wenn wir Probefahrten anbieten dürfen gleichzeitig. Na? Also haben wir das auch mit aufgenommen. Ich persönlich glaube, dass diese Formate, solche Veranstaltungen mit ein bisschen Lifestyle rumrum, mit ein bisschen Eventcharakter, das sein werden, was in Zukunft bleibt, weil andere Formate, Stichwort reine Messen, habt ihr vielleicht mitbekommen, die kämpfen auch sehr, ja, und müssen gucken, wie sie sich neu aufstellen vielleicht auch, wie sie weitermachen. Gleichzeitig kommen Veranstaltungen wie SW Motec zum Beispiel oder sowas, werden immer erfolgreicher und setzen immer mehr auf dieses Pferd und die Hersteller setzen auch immer mehr auf diese Veranstaltungen. Deswegen glaube ich, dass diese Veranstaltungen eine Zukunft haben, aber es wird nicht leicht.
Und jetzt hängt das natürlich alles an den Zuschauern, Gästen, Besuchern, die diese Veranstaltung im Laufen halten. Du hast jetzt in den letzten knapp 60 Minuten erklärt, was alles nötig ist, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, was in Anführungsstrichen alles geboten wird. Und im Endeffekt geht es aber trotzdem immer um Emotionen. Und deswegen meine letzte Frage und vielleicht auch so ein bisschen als Motivation für die potenziellen Glamseck-Interessenten. Verrat uns doch mal, was war denn jetzt in deinen letzten, was haben wir denn, 9 Jahren, seitdem du das mit begleitest, seit 2017, dein persönliches Highlight? Also was sich im Rahmen der Veranstaltung abgespielt hat, losgelöst jetzt von der Organisation und dass alles gut klappt, das ist natürlich mit Sicherheit extrem entspannt dann am Montagmorgen, auch wenn du es hast, aber es ist vorbei. Was war denn dein Leuchtturmmoment, von dem du immer erzählst, wenn du ans Glamseck, übers Glamseck redest?
Also es gab sehr viele Highlights. Das erste war, als wir das erste Mal ein Verlosungsmotorrad eben gemacht haben, mit dem Seehaus zusammen, das wir auch auf der Achtelmeile präsentiert haben. Dort haben wir einen Showsprint mit diesem Motorrad gemacht, weil das allererste Motorrad war ein altes Polizeimotorrad, das wir zu einem Bobber umgebaut haben. Und wir haben dann einen Showrun-Knast gegen Polizei gemacht.
Ach,
und am Ende ist quasi der Knacki mit dem Motorrad abgehauen und die Polizei mit Blaulicht hinterher und hat den ein bisschen in die Welle gejagt und so. War echt super witzig. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Highlight.
Geil, klingt einfach ultra sympathisch, einfach das nochmal auch zu betonen, dass da ja wirklich ein richtig, richtig guter Zweck hinten dran ist, der sowohl Opfer bedenkt, aber halt eben auch den Tätern eine Perspektive gibt. Wenn ihr Bock habt, das Ganze selbst zu erleben, ich habe es gesagt ganz am Anfang des Podcasts, wir sind total zeitgemäß und haben euch jetzt hoffentlich angefixt. Das Glamseck dieses Jahr findet vom 4. bis zum 6. September statt, wie der Name schon sagt, in Glamseck. Das ist westlich von Stuttgart, unweit, also doch auch relativ zentral gelegen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss mal schauen. Ich habe echt auch heiß Bock drauf. Ich habe an dem Samstag allerdings einen Geburtstag hier in München eingetragen und da muss ich mal schauen, inwieweit ich das mit meiner Freundin verscherzen kann, ob ich damit hingehe oder nicht. Das muss ich mal gucken. Wenn ich nach Glamseck komme, brauche ich vielleicht danach eine neue Bude hier in München, mal schauen, oder muss halt auf dem Sofa schlafen. Mal gucken, ob ich das in Kauf nehmen kann und werde. Wir werden es sehen. Steffen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade in einem völligen Trubel, du hast gesagt, das war auch von der Terminfindung her so ein bisschen so das Thema, du bist gerade wirklich im finalen Sprint, kann man sagen. Dann auch noch nicht gerade gesegnet mit der Gesundheit, die man hier eigentlich gut brauchen könnte, sondern mit, wie soll man sagen, angekratzten Stimmbändern. Deswegen umso mehr Dank, dass du dir diese Mühen auf dich genommen hast, um uns allen hier ein bisschen mehr einen Einblick hinter die Kulissen vom Glamseck 101 zu geben. Wer es jetzt also nicht verpasst, wer es bisher verpasst hat, schaut mal auf der Website vorbei. Alle Shownotes, alle Informationen zu den Sachen, die wir hier besprochen haben, gibt's dann bei uns in den Shownotes. Ich sag schon mal herzlichen Dank, verabschiede mich und übergebe das Mikrofon nochmal an Michel hier zum Outro.
Ja, auf jeden Fall muss ich mich auch recht herzlich bei Steffen bedanken. Ich habe wirklich mit ihm gelitten, jedes Mal, wenn er seine Antwort gegeben hat. Ich sehe ihn ja auch, ich höre ihn ja nicht nur und hatte auch schon eine ähnliche Belastung der Stimmbänder. Und es ist einfach unglaublich, dass er sich hier die Zeit genommen hat und eine Stunde Rede und Antwort stand. Also vielen lieben Dank dafür und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, auf dem Glamseck 101 vorbeizuschauen. Wie gesagt, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich dort gewesen bin. Damals war es schon richtig geil. Es ist in der Zwischenzeit noch deutlich gewachsen. Also auf jeden Fall ein absoluter Tipp, sich die Veranstaltung mal anzuschauen. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr das Thema interessant findet, empfehle ich euch auf jeden Fall die Folge zum Thema Motorradmessen. Steffen hat es gerade angesprochen, da gibt es auch viel zu erzählen. Die haben auch schwierige Zeiten und wir haben mit dem Organisator der Motorräder Dortmund, Tommy Deitenbach, eine Folge aufgenommen. Also einfach Gasgeflüster und Tommy Deitenbach googeln, dann findet ihr die Folge auf den verschiedenen Plattformen ganz easy. Ja, Steffen, und jetzt nochmal danke und dir als Gast gebührt natürlich das letzte Wort.
Ja, ich bedanke mich auch sehr bei euch, dass ich in dem Rahmen Glamseck vorstellen durfte und ich freue mich auf jeden, der kommt und auf jede und kann nur warnen, Achtung, Virusgefahr, wer einmal kommt, ist infiziert.
Das ist eine Ansage. Danke an alle, die zugehört haben. Lasst es euch gut gehen, bleibt sicher auf dem Motorrad, bleibt uns gewogen. Bis bald, auf Wiederhören. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.